Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Wir haben 12.30 Uhr, wie früher Dieter Thomasek, Donnerstag, 2. Oktober bei mir, Dr. Alexander Madaus, und wir sprechen über Leadership. Lass mich vorweg sagen, wenn du das jetzt hörst, ich war lange bei Alex im Training, ich war lange im Coaching, habe ihm da einiges zu verdanken, nur dass du es weißt. Ein paar Fragen kommen vielleicht aus dem anderen Bereich. Ich denke mal, wir haben ein bisschen was erlebt. So, jetzt aber zurück zum Thema Leadership. Alexander, schön, dass du da bist. Meine erste Frage. Wenn ich ein Unternehmen gründe und mir dann aufschreibe, was ich erreichen möchte, dann nehme ich meine Mitarbeiter und sage denen, wie die das machen sollen, was ich erreichen möchte. Und dann ist das Leadership, oder?
Bereit für die So geht's Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
Nein.
Nein. Sondern, wie könnte das funktionieren? Was ist Leadership?
Also was du beschrieben hast, ist das Gegenteil von Leadership. Leadership, wir müssen uns alles im Leben als Spektrum vorstellen. Wir haben immer zu viel, wir haben zu wenig, die Dichotomie des Lebens. Und unsere Aufgabe ist es, in jedem Lebensbereich den Sweet Spot zu finden. Wo funktioniert es tatsächlich am besten? Leuten zu sagen, was sie tun sollen, ist immer Anti-Leadership. Wird nicht funktionieren, funktioniert nachweislich auch nicht. Selbst bis zu dem Exzess, wenn ich sage, komm zu mir, wenn es ein Problem gibt, meine Tür steht immer offen. Jeder kennt das. Es kommt keiner. Warum? Wir mögen es nicht, wenn wir gesagt bekommen, was wir tun sollen. Wenn ich jetzt also rausgehe und Leuten sage, das ist meine Idee, tu Folgendes dafür, dann machen die das möglicherweise, weil sie unterschrieben haben und dafür Geld kriegen, aber nicht, weil sie irgendwie sich selber mit dieser, ich nenne es mal Mission, assoziieren oder weil das für sie eine Bedeutung hätte. Und dann sind wir ganz schnell an diesen Punkten, die alle beklagen, Dienst nach Vorschrift etc. pp.
Handyfreie Schule, ist das eine gute Idee oder eine scheiß Idee?
Also ich finde es ganz wichtig, dass Kinder frühzeitig Regeln lernen und Grenzen lernen. Danach suchen Kinder tatsächlich auch. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist einfach Entwicklungspsychologie. Das ist unglaublich wichtig. Ansonsten gibt es keine richtige Charakterentwicklung und das macht Menschen auf Dauer einfach kaputt, mal ganz salopp gesagt. Im Klassenzimmer hat ein Telefon nichts zu suchen. Du kennst es von meinen Workshops. Da ist auch eine handyfreie Zone. Wer da was machen will, der geht bitte vor die Tür, damit er die anderen nicht ablenkt. Und es heißt einfach, ich habe kein Interesse dran, mich gerade hier irgendwie selber mit einzubringen oder teilzunehmen. Das ist keine gute Message. Handyfreie Schule finde ich völligen Nonsens. Wir müssen Kinder so früh wie möglich mit diesen Technologien in Kontakt bringen. Wir müssen dafür sorgen, dass es ordentlich abläuft. Ich bin auch der Meinung, es hilft nichts, dann irgendwas zu verbieten oder zu blocken. Wir brauchen die Kommunikation. Hey, warum solltest du mit 11 nicht auf irgendwelche Porno-Websites surfen? Die meisten Eltern wissen es ja nicht mal. Und da entsteht das Dilemma für mich.
Du sprichst und du arbeitest für und zugunsten von selbstführenden Teams. Woran kann man von außen erkennen an einem Unternehmen, dass es vermutlich eine gute Leadership-Basis hat?
Es funktioniert.
Okay.
Was bedeutet okay. Das genau, oder?
Kann ich das als Kunde, extern, kann ich das von extern sehen? Einfach, weil das, es ist ja nicht, weil das eine schöne, lustige Logomarke hat oder sowas.
Woran erkenne ich das? Merkst du sofort, ich behaupte das auch. Die ersten 3 Minuten Kontakt mit einem Mitarbeiter aus einem Unternehmen sagen mir alles über Leadership und die Unternehmenskultur in dem Unternehmen. Das ist ein Point of Sale.
Wenn du zu einem neuen Kunden kommst, was ist die erste Amtshandlung? Worauf guckst du als allererstes? Kann man das sagen? Kannst du das zusammenfassen?
Ja, es gibt eine Sache, die definitiv am Anfang passiert. Ich frage nämlich grundsätzlich immer, wo sie gerade stehen. Das ist schon mal ganz spannend, wie das selber gesehen wird. Ich frage immer, wo sie hinwollen. Und ich glaube, Nummer 3 ist bereits Zahlen. Nenn mir deine Zahlen.
Wenn ich sage, muss ich erstmal nachgucken, was sagt dir das?
Du hast keine Ahnung. Du bist ein Amateur.
Ja.
Das sagt mir das. Du bist ein Amateur.
Wenn Daten und Bauchgefühl bei dir kollidieren, worauf verlässt du dich?
Daten.
Was ist schwieriger zu trainieren? Und Leute, ihr wolltet es wissen. Wir gucken jetzt mal, was der Alexander sagt. Muskeln oder Charakter?
Das kannst du für mich gar nicht trennen, denn der Körper ist das Tor, um den Charakter zu trainieren. Dementsprechend beides gleich hart.
Wie ist es, mit einem Mann wie Jocko Willing zu arbeiten?
Ich könnte jetzt sagen, unbeschreiblich, das ist aber nicht wahr. Es ist außergewöhnlich. Er, und das gilt für sein gesamtes Team, aus dem ich glaube, von den 14 kenne ich 7 persönlich. Das sind ganz herausragende Persönlichkeiten aus einem ganz einfachen Grund. Die kommen alle aus dem militärischen Umfeld. Die sind alle im Kampf gewesen. Mehr oder weniger direkt involviert. Also das geht ja vom Top Gun Instructor, vom ehemaligen Top Gun Instructor bis wirklich zu den SEALs, Sniper, whatever. So viel Offenheit, Nähe, Respekt, Empathie, emotionale Verbindung innerhalb von wenigen Minuten habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Und das vielleicht ganz speziell für das deutsche Publikum, das so Riesenprobleme mit so einer, mit dieser Welt Militär und so weiter hat. Das sind keine stumpfen Killermaschinen. Das sind die großartigsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Das sind die ersten, die mich innerhalb von wenigen Minuten vollumfänglich als Person in meinem Charakter wirklich gesehen haben und das auch adressiert haben. Gänsehaut, ich kann es nicht anders sagen. Sie sind super witzig, sie sind hochgradig intelligent. Und zwar im eigentlichen Sinne von Intelligenz, nicht belesen, das auch. Sondern du merkst einfach, es arbeitet die ganze Zeit im Hintergrund und die sind 100% bei dir, wenn du mit denen sprichst. Du kannst mit denen Blödsinn reden, lachen, rumalbern, sofort abdriften in tiefe Philosophie. Die messen dem Leben eine gigantisch hohe Bedeutung bei, viel mehr als die meisten Menschen in unserer Gesellschaft. Und sie haben geradezu einen Zwang, Leadership in die Welt zu bringen, weil sie einfach sehen, welches Desaster sich entfaltet, dadurch, dass es in den westlichen Ländern praktisch nicht mehr vorhanden ist.
Du warst selbst im SEAL-Training. Was hast du für dich gelernt, wenn du eins daraus extrahieren kannst?
Dass es keine Grenzen gibt.
Was können wir alle von den SEALs lernen?
Dass es keine Grenzen gibt.
Was sollten wir von den Amis und dem militärischen System, von den Strukturen vielleicht nicht übernehmen?
Ich möchte kurz noch eine ernsthafte Antwort auf die vorherige Frage geben. Was können wir von den SEAL-Teams lernen? Dass Vertrauen das Einzige ist, was uns erfolgreich machen wird. Und das Level an Verbindung, was wir mit anderen aufbauen können. Und dass es niemals, niemals akzeptabel ist, sein Team im Stich zu lassen. Das ist das, was ich gelernt habe. Und das ist das, was wir alle lernen sollten. Was sollten wir nicht übernehmen? Blinden Gehorsam.
Level of Verbindung bringt mich zur nächsten Frage. St. Pauli oder HSV? Du lebst in Hamburg.
Ja, ich habe in Hamburg gelebt, lebt jetzt vor den Toren. Ist für mich sehr einfach. Meine Süße ist seit ihrer Kindheit HSV-Fan, von daher bin ich in Sippenhaft. Es geht aber noch weit. Also ich interessiere mich nicht für Fußball. Ich verstehe auch nichts davon. Und selbstverständlich, St. Pauli, das sind alles Zecken für mich, einfach weil das so sein muss.
Natürlich.
Aber ich würde mich auch sonst, wenn ich mich zwischen den beiden Vereinen entscheiden müsste, für den HSV entscheiden, weil ich bin jetzt einfach mal, naja, du kennst mich direkt, St. Pauli ist einfach ein linksversiffter Verein.
Was missverstehen Menschen an dir am allerhäufigsten?
Mir wird ständig unterstellt, dass ich eine harte Fassade lebe, weil ich so selbstunsicher wäre. Weil die nicht verstehen, dass das eine mit dem anderen, also dass das weiche Innere mit dem harten Äußeren nicht kollidiert, sondern die ultimative Grundbedingung des einen für das andere jeweils ist. Und das ist auch das, was ich bei den SEALs erlebt habe. Du findest wenig Menschen wahrscheinlich auf dem Planeten, die ähnlich hart oder härter sind. Du findest auch wenig Menschen, die innen drin weicher sind. Und es muss auch hier diese Dualität geben und die muss auch gelebt werden. Und die Leute glauben, wenn sie mich von außen betrachten, dass innen drin nichts ist. Und ich kann es gut verstehen, ich kann es nachvollziehen, aber es geht halt, weiter könnte es nicht an der Realität vorbeigehen.
Du bist Arzt. Würdest du heute noch als Arzt praktizieren wollen?
So allgemein formuliert, ja.
Wegen dem Helfen? Oder weswegen?
Ja. Ja. Ich würde nur nicht in diesem System noch als Arzt arbeiten.
Okay.
Aber den Arztberuf habe ich geliebt. Ich sehe mich bis heute auch als Arzt, auch wenn ich seit 2016 nicht mehr aktiv bin. Und selbstverständlich würde ich sofort wieder auch in dem Beruf arbeiten, ganz besonders in dem Feld, in dem ich überwiegend gearbeitet habe, weil das für mich war, was mich komplett ausgefüllt hat, was mich in Anführungszeichen zerstört hat, ist tatsächlich das System und wie wir darin mit Menschen umgehen. Auf beiden Seiten. Patienten wie die aktiven Akteure. Es ist nicht akzeptabel und ich wollte nicht mehr Teil eines solchen, ja, für mich tatsächlich diabolischen Systems sein.
Wenn wir darüber sprechen bei einem Kaffee bei dir zu Hause und danach frage ich dich, ob ich auf Klo gehen kann und du sagst ja, was werde ich da zu lesen finden?
Nichts.
Du bist der Erste, der das sagt. Okay, danach stöber ich noch bei dir im Haus rum. Finde ich offene Bücher?
Tonnen.
Ja, ne? Was liest du gerade?
Die Frage ist, wie viele?
Okay, lass mich anders die Frage anders formulieren. Ich finde es, warum ist bei dir auf dem Klo nichts zu lesen? Was ist da los? Was du auf dem Klo, nimmst du das Handy mit aufs Klo?
Gelegentlich mache ich das tatsächlich. Und zwar, wenn ich unter Zeitdruck bin und noch schnell eine Nachricht beantworten muss, schuldig. Aber grundsätzlich ist das Klo ein Ort der Kontemplation, sprich es ist eine neurophysiologische Geschichte. Unser Gehirn muss Langeweile ertragen, damit wir kreativ denken können. Und ich hatte tatsächlich vor 20 Jahren auch so diesen IKEA-Zeitschriftenhalter auf dem Klo, wo dann Mountainbike-Zeitschriften drin waren, um die Frage zu beantworten. Dann lag eine paar Jahre lang tatsächlich lagen die Meditationen von Marc Aurel dort. Und dann habe ich irgendwann entschieden, das sollten ein paar Minuten sein, wo ich mal aktiv nichts mache.
Was ist wichtiger, Loyalität oder Ehrlichkeit?
Das kollidiert für mich gar nicht. Aber Ehrlichkeit wird für mich immer den höchsten Rang haben. Loyalität ergibt sich für mich aus Ehrlichkeit. Weil wenn ich nicht ehrlich sein kann, kann ich nicht loyal sein.
Was bedeutet Leadership in einer Partnerschaft?
Verantwortung zu übernehmen. Für das Gesamtkonstrukt, vor allen Dingen für mich selber, wie immer im Leben. Leadership bedeutet immer letztlich drei Dinge. Totale Verantwortung, Extreme Ownership, wie Joko das nennt. Das zweite ist Demut. Und das dritte ist die ultimative Bereitschaft zur Unterstützung von anderen.
Was ist die größte Bullshit-Idee zum Thema Leadership, die in der Welt kursiert?
Dass du per Handauflegen zu einer Führungskraft wirst. Dass du zum Leader wirst, weil man dir einen Titel gibt oder eine Position gibt oder weil du das schon eine Weile machst und deswegen jetzt glaubst, du könntest das. Oder es, wenn es nicht trainiert wurde über lange Zeit, dann existiert es nicht. Punkt.
Wenn dir alles um die Ohren fliegen würde, auf welche Eigenschaft, auf welchen Charakter zu, kannst du dich immer verlassen, um alles wieder aufzubauen?
Darf ich zwei sagen?
Gerne. Auch drei oder fünf.
Ich brauche nur zwei. Disziplin, Antifragilität.
Wenn du deinem 20-jährigen Ich einen Zettel in die Hand drücken könntest oder einen kurzen Brief mit einer Idee oder einem Rat oder einem Impuls, was würdest du dem in die Hand drücken?
Ein leeres Blatt Papier.
Wann hast du das letzte Mal bewusst jemanden manipuliert? Und ich meine damit den Wortsinn des Manipulieren, nicht das negativ Konnotierte, sondern das Manipulierende.
Ist ein Abend?
Ich habe nach wann gefragt. Führung beginnt mit dem Charakter, nicht mit einer Strategie. Das habe ich auf deiner Webseite gefunden. Was bedeutet das?
Leadership ist nichts, was man tut, es ist etwas, was man lebt. Es ist die Summe, die sich aus den eigenen Charaktereigenschaften ergibt. Es gibt diese Worthülsen, Self-Leadership und so weiter. Ja, sich selbst führen, und da quatschen immer so viele drüber, und ich kann euch eins versprechen, 99,99% der Menschen haben keine Ahnung, was es wirklich heißt, sich selber zu führen, weil du dafür, und du weißt, wovon ich spreche, sehr tief in deine eigene Person hinabsteigen musst, in diese sogenannten dunklen Anteile und da sehr lange stöbern musst und jeden ekligen Stein umdrehen musst und gucken musst, was da drunter klebt. Und dann kommst du in den Bereich der Charakterentwicklung. Das ist der Prozess, vor dem sich Menschen gerade in unserer Gesellschaft enorm scheuen. Deswegen sind sie nicht in der Lage zu führen.
Was ist für dich in Verhandlungen die gefährlichste Taktik, auf die du besonders Acht legst? Ich rede von mündlichen Verhandlungen.
Ja, was Menschen nicht sagen.
Wahlrecht ab 16, ist das eine gute Idee?
Nein. Aus einem ganz einfachen Grunde, ich präzisiere das gerne mal an der Stelle. Das menschliche Gehirn reift bei Frauen ungefähr mit 20 aus, bei Jungs ungefähr mit 25. Wahlrecht mit 18 ist eigentlich schon keine gute Idee. Wenn wir jetzt einfach mal zugrunde legen, dass der größte Teil der Deutschen extrem ungebildet und auch ziemlich denkfaul ist und die alle wählen gehen in einem System, in dem Wahlen sowieso eine Makulatur sind, weil sie überhaupt keinen Effekt haben, dann brauchen wir nicht einfach noch mehr Wähler da reinspülen. Die Idee dient ja einfach nur dazu, um mehr sozialistische Ideen durchsetzen zu können, weil offensichtlich die Jugend sehr anfällig ist für diese pseudo-altruistischen Ideale.
Gibt es einen komplett nutzlosen und oder überflüssigen Luxus, an den du dich in deinem Leben erinnerst, den du dir gegönnt hast?
Ja.
Sagst du uns welchen? Ja, geschlossene Frage. Du hast, ja.
Eine Lenkradheizung.
Stehe. Wenn du eine Zeitmaschine geschenkt bekommen würdest, würdest du in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
Vergangenheit.
Wohin?
Ins feudale Japan.
Oh ja. Ich enthalte mich ansonsten. Wenn du 1000 Euro in dich selber investieren musst, nimm die 1000, 2000, 1500, ist ganz egal. In was investierst du in dich am allerliebsten? Für was würdest du das Geld ausgeben?
Coaching. Meine Weiterentwicklung ist immer Top 1 auf der Ausgabenliste.
Hallo, ganz, ganz kurze Unterbrechung. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das bedeutet mir unfassbar viel. Wusstest du darüber hinaus, dass etwa 95% aller Leute, die den Kanal konsumieren, nicht Abonnenten des Kanals sind? Und das ist deswegen für mich ein Thema, dich zu bitten, das zu werden, weil du mir damit hilfst, ohne dass es dich etwas kostet und eine große Mühe ist, noch mehr tolle Leute in dieses Interview zu bekommen, noch mehr tolle Leute in der Sowitsch interviewen zu dürfen und so noch mehr von deren Wissen, von deren Ideen und von deren Personality teilen zu dürfen. Das kommt dir zugute. Und deswegen bitte ich darum, magst du den Kanal abonnieren? Wäre mir sehr, sehr wichtig. Du würdest mir sehr helfen. Und damit natürlich auch meinen Gästen. Dank dir. Work-Life-Balance, wie machst du das? Ich wusste, dass du das. Ich wusste es so genau.
Was soll das überhaupt bedeuten? Was ist denn Work-Life-Balance? Ich habe heute erst einen schönen Satz gelesen. Ich glaube, von Karl Lagerfeld war das. Wenn du was machen musst, was du nicht magst, dann ist das Arbeit. Wenn du was machst, was du magst, dann ist das Beruf. Finde ich klasse. Gefällt mir richtig gut. War ja wirklich ein smarter Typ mit all seinen Besonderheiten, aber er hat so ein paar Sachen auf den Punkt gebracht. Und das ist genau der Punkt. Wann bin ich denn am Leben? Ich bin 24 Stunden am Tag am Leben. Arbeit sollte etwas sein, was uns erfüllt. Und ich weiß jetzt immer in Kalenderspruch Untiefen hier, aber es ist doch so. Und warum tut es das für die Menschen nicht? Weil sie auf keine Reise mitgenommen werden, weil ihnen kein Sinn vermittelt wird, weil ihnen nicht gezeigt wird, dass sie eine Bedeutung haben, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Und ihnen wird ja nicht mal von zu Hause aus bereits ein Sinn im Leben vermittelt. Und dann glauben wir, Leben wäre das, was Freitagabend und am Wochenende stattfindet, im Urlaub und in der Rente. Und deswegen warten die Leute darauf, dass der größte Teil ihres Lebens einfach vorbeigeht, damit sie dann frei haben. Das ist ruinös.
Wenn du einem intelligenten Außerirdischen eine Wahrheit, einen Film über Leadership präsentieren möchtest, wo er lernt, was Leadership ist, welchen Film gibst du ihm zu gucken?
Wahrscheinlich Hacksaw Ridge.
Ihr findet's wie immer. Übrigens, hier ist an der Stelle der Moment, wo du in die Kommentare reinschreibst, was für dich der Film mit dem Leadership wäre oder ist. Was ist deine Wahrheit über Geld?
Es ist unglaublich wichtig. Es ist für die meisten Menschen etwas Schlechtes. Und es ist etwas Spirituelles.
Welches Kompliment würdest du gerne häufiger hören?
Das hat mein Leben verändert.
Gibt es einen Glaubenssatz, mit dem du bis heute kämpfst?
Oh, das ist eine gute. Ja, definitiv. Dass das Leben ein Kampf sein muss.
Die Menschen, mit denen du arbeitest, was ist deren Glaubenssatz, der Leadership am allermeisten hemmt und ein Problem macht?
Ich kann nicht.
Vor was hat unsere Gesellschaft heute, 2025, am allermeisten Angst?
Okay.
Wir sind mitten im, unter anderem sind wir mitten im Thema Männlichkeit. Hier meine Frage. Du sprichst auch oft über Männlichkeit. Was ist hier das größte Missverständnis an dem, was du sagst und was viele da draußen sagen und hören?
Das größte Missverständnis ist entweder oder. So, also wir haben 99% Pussy-Fraktion, die glauben, es muss alles soft und weich und man nennt das dann gesprächsbereit, das heißt nichts anderes als unterwürfig zu sein. Und wenn mich alle nett finden und ich Gewalt in jeder Form für immer abschwöre, dann bin ich ein guter Mann. Bist du nicht, dann bist du ein nice guy, du bist komplett wertlos, wenn es mal ernst wird. Weil das ist das, wofür Männer geschaffen sind. Wir sind genetisch dafür programmiert, zu verteidigen, zu erschaffen, zu beschützen und zu jagen. Das ist das, wofür wir rein genetisch, physisch konstruiert sind. Die Story, Kraft, ja, Muskeln braucht man nicht oder das ist alles nur Fassade. Das eine ist ohne das andere jeweils komplett nutzlos. Einfach nur hart sein ohne Soft Skills, komplett wertlos. Nur Soft Skills ohne irgendwie die Möglichkeit, ohne Antifragilität zu haben. Ohne die Fähigkeit zu haben, wirklich auch gezielt bewusst zu leiden, Widerstände zu suchen und zu überwinden, nützen dir die Soft Skills auch nichts. Und ich bin da einfach komplett bei Jordan Peterson, der immer so schön gesagt hat, wenn du ein guter Mann sein, ein guter Mann werden willst, dann musst du ein Monster sein. Und das ist dieses Missverständnis, dass man immer glaubt, okay, es gibt entweder Andrew Tate oder Transgender Bunthaarig.
Schreibst in viele, also in nahezu allen deiner Bücher, ich kenne sie recht gut, aber in einem besonders über deine schwierige Kindheit. Wie viel aus deiner Kindheit beeinflusst dich noch heute?
Oh, wahrscheinlich alles. Sonst hätte ich ja meinen Charakter gar nicht so formen gelernt. Also es ist für mich eine notwendige Grundbedingung und das ist auch der Grund, warum mein 20-jähriges Ich einen leeren Zettel kriegen würde. Der soll alles ganz genauso machen, wie es gewesen ist, so beschissen das auch war, weil es hat das kreiert, was heute hier sitzt und das möchte ich nicht aufgeben.
Ist ein aktuellen Trend, Hype, wie auch immer man das nennt, von dem du sagst, das ist der dümmste, das ist absoluter Unsinn, was gerade passiert?
Die ganze Linkswoke-Geschichte. Es ist Irrsinn. Es ist nicht dumm, es ist Irrsinn. Es ist destruktiver Wahnsinn.
Hältst du die Entwicklung in dem Bereich für einen Trend? Oder ist es schon...
Trend wird... Nee, das ist eine konzertierte Ideologie, die sehr dicht an dem ist, was wir gerade in Deutschland vor 90 Jahren schon mal erlebt haben.
Gibt es etwas, was du 2025 gerne noch erreichen möchtest, was du noch auf deiner To-Do-Liste hast, was passieren wird?
Ob es passieren wird, weiß ich nicht, aber ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr noch ein weiteres Unternehmen beginnen, auf der Reise zu echtem Leadership zu begleiten.
Gibt es aktuell eine Serie, die du suchtest?
Oh, da gibt's ein paar. Du weißt, ich bin ein echter Filmfreak und ja. Das geht immer so portionsweise, jeden Tag eine halbe Stunde oder so. Dann reichen Serien auch deutlich länger. Also ist viel besser als Binge-Watching, dann ist es so schnell vorbei. Das Letzte, was jetzt gerade wirklich mich sehr mitgenommen hat, war Terminal List, Dark Wolf. Kann ich nur dringendst empfehlen. Dann gibt diese Serie von Guy Ritchie im englischen Gangstermilieu. Gangland heißt die. Ich weiß es nicht mehr genau. Tulsa King ist entertaining, kann ich nur empfehlen. SEAL Team ist natürlich ein All-Time-Favorite. Ich mach mal Schluss hier.
Gut, sind wir schon beim nächsten Thema. Deine liebste Workout-Musik?
Tatsächlich Oldschool-Hip-Hop.
Gibt es eine KPI, irgendeine Zahl, die für dich und dein Business von entscheidender Bedeutung ist?
KPI ist ein bisschen schwierig. Also es ist keine Zahl wie Umsatz oder so, sondern es ist einfach das Level an Disziplin, was ich ja auf die ein oder andere Art sichtbar machen kann, jeden Tag mindestens zu erfüllen oder zu übererfüllen.
Wenn ich deine Partnerin frage, was deine beste Eigenschaft ist, was wird sie mir wahrscheinlich sagen?
Zärtlichkeit.
Wenn ich deine Partnerin frage, was deine nervigste Eigenschaft ist, deine schlechteste, was würdest du mir sagen?
Der manchmal einfach ausflippt.
Wenn ich dich frage, was deine beste Eigenschaft ist, was sagst du mir?
Loyalität.
Dürfen Unternehmen politisch sein?
Kann ein Unternehmen nicht politisch sein, wäre meine Frage dazu. Dürfen. Welches Ausmaß hat das? Es kann nicht sein, dass das zu einer Bedingung dafür wird, ob Menschen im Team sein können oder nicht. Das ist dieser Irrsinn, den wir alle da draußen miterleben. Ja, wenn du AfD wählst, will ich mit dir nicht sprechen. Wenn du geimpft bist oder nicht geimpft bist, will ich mit dir nicht sprechen. Wir nehmen einzelne Ideen oder einzelne Perspektiven, um eine Person gesamt zu be- und verurteilen. Das ist für mich völliger Irrsinn. Darf ein Unternehmen politisch sein? Es darf jeder im Unternehmen seine politische Meinung haben. Also insofern, ja, absolut.
Gibt es einen Zufall, der dein Leben geprägt hat?
Oh ja.
Rätst du mir den?
Ja, das ist eine Kaskade sozusagen. Also ich habe mich, eben weil ich nicht mehr in der Medizin mitspielen wollte, Menschen, die schon längst in Würde hätten sterben sollen, weiter zu foltern. Das war das, was ich miterlebt habe jeden Tag, gerade als Nephrologe, gerade als Dialysearzt. Daran wollte ich mich nicht mehr beteiligen. Die Idee war, als nächstes dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Menschen in diesen Zustand kommen. Ergo die Idee, ein eigenes Gym aufzubauen, den Leuten das Ding mit Ernährung und Training wirklich so nahe zu bringen, dass sie eigenverantwortlich damit umgehen können. Weil mich das interessiert hat, habe ich im Internet auf YouTube ein paar Videos von amerikanischen Coaches angeguckt. Ich habe eine Ernährungscoaching-Zertifizierung in den USA gemacht. Der Mensch, dem dieses Unternehmen gehörte, hatte meinen späteren Mentor in der Fitnessbranche eingeladen. Deswegen bin ich bei dem gelandet. Einer von seinen Freunden war direkt connected mit dem Mastermind, in dem ich in den USA lange Zeit gewesen bin. Und über die einzelnen Stationen bin ich tatsächlich 2016 dann in den USA gelandet bei meinem langjährigen Mentor Garrett J. White, mit dem ich heute nicht mehr klarkommen würde, aber es ist eine andere Story. Die Jahre waren für mich unfassbar wertvoll und haben das Fundament für das gelegt, was es heute gibt.
Fall. Gibt es eine Frage, die du mir stellen möchtest?
Wann kommt dein nächstes Buch?
Commitment, spätestens im ersten Quartal nächsten Jahres. Mein verfressener Freund und ich.
Da bin ich gespannt, was dahinter steckt.
Wie sieht ein perfekter Sonntag für dich aus?
Kaffee, Kekse, PlayStation.
Was dürfen wir oder was darf man, was sollte ein Leader nicht für sein Team tun und nicht übernehmen?
Er sollte nicht ihre Last tragen.
Lass mich die Anschlussfrage stellen. Wir sprechen von der persönlichen Last oder von der Belastung der Arbeitsstelle, der Rolle?
Die Belastung.
Oder von beidem?
Da muss man ein bisschen aufpassen. Also ein Unternehmen ist keine Familie und wir sind auch nicht alle Freunde da drin und das ist auch nicht das Ziel von Leadership. Und sowas kann dann auch mal passieren, aber damit muss man entsprechend sensibel und sehr vorsichtig umgehen. Insofern werde ich als Leader nicht die persönliche Last meines Teams tragen. Ich werde Unterstützung im Zweifel anbieten, möglicherweise auch im privaten Bereich, aber ich werde die Last nicht übernehmen. Und wenn sich da jemand gerade von seiner Frau trennt nach 20 Jahren, dann werde ich deswegen nicht schlechter schlafen. Und das hat nichts mit Empathielosigkeit zu tun, sondern im Gegenteil. Ich biete die Unterstützung an, meine Expertise, meine Erfahrung, alles, was ich habe. Empathie heißt nicht, Händchen zu halten, miteinander zu heulen, sondern sich in die Situation reinzuversetzen und zu fragen, was kann ich an dieser Stelle für dich tun? Und Ein Team ist dafür da, um Arbeit zu erledigen. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür, ob das Team funktioniert. Aber ich übernehme nicht die Belastung des Teams, so wie das ja die meisten machen, indem ich dann Dinge zurücknehme, da reingrätsche, mit anpacke. Kann man ja mal machen, dass wir uns ganz richtig verstehen. Aber das ist nicht die Aufgabe von Leadership.
Disziplin schlägt Talent immer. Warum?
Weil Talent meistens in seiner Arroganz aufhört zu arbeiten. Und es ist einfach, es ist ja auch ein wissenschaftlich gut belegter Fakt aus, ich weiß nicht wie vielen Studien, wenn du einfach länger, härter arbeitest als alle anderen, wirst du am Ende das Feld dominieren. Punkt.
Bist du bei deiner und mit deiner Partnerin im Team Kosename oder ich heiße Alexander, also nenn mich auch so?
Kosename.
Gibt es einen Lieblingscocktail?
Cocktail nicht, aber wir sind Gin Tonic Fans.
Gibt es einen Prozess, den du niemals oder eine Struktur, die du niemals einer KI übergeben würdest?
Das ist eine gute Frage. Alles, was im zwischenmenschlichen Bereich passiert.
Welche Routinen sind für dich unverhandelbar?
Tägliches Training. Ernährung ist für mich nicht verhandelbar, Journaling ist für mich nicht verhandelbar und wie sagt man, Achtsamkeitstraining, Meditation ist für mich auch nicht verhandelbar.
Welches Buch kannst du jedem empfehlen, der sagt, Leadership interessant? Und natürlich, Leute, ihr könnt wie immer in den Shownotes alles über Alexander finden und wie ihr mit ihm Kontakt aufnehmen könnt. Welches Buch lehrt etwas über Leadership? Welches empfiehlst du?
Da gibt's viele. Ich komme zurück zu den Meditationen von Marc Aurel.
Leute, ihr habt's gesehen, hier kam so ein kleiner Blitz raus. Die 30 Minuten sind tatsächlich schon wieder um, sind sogar 31 um, aber das mit dem Buch wollte ich noch fragen. Alexander, herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deine Antworten. Vielen Dank, dass du zugeguckt hast. Wie immer jetzt hier liken, runterladen, an Leute verschicken, die du nicht kennst und an die, die du kennst, zusammen mit SMSen und so weiter. Long story short, nächstes Mal geht es hier um ganz was anderes. Ich bin an der Stelle raus, wie immer. Mein Gast, Alex, du hast noch 45 Sekunden, was immer du möchtest, tanzen, dich entblößen oder irgendwas anderes tun, was immer du magst. Ich bin raus, danke dir fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Alex, schön, dass du da warst. Deine 45 Sekunden.
Vielen Dank. Ganz einfach, Leute, fangt an, miteinander zu sprechen und hört auf, euch zu verstecken. Wenn wir uns gegenseitig nicht sehen können, können wir miteinander nicht existieren. That's it. Und es ist letztlich so einfach. Und wir machen uns das Leben alle so unfassbar schwer, weil wir wirklich nicht miteinander sprechen. Und ich kann dir eins sagen, wenn du ein Problem hast, wenn du denkst, du bist der Einzige, du bist so unglaublich schlecht, du bist böse, so whatever. Alle anderen haben dieses Problem auch. Es ist völlig okay.